Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Österreich hat den dritthöchsten Gender Pay Gap in der EU. Ein unrühmlicher Stockerlplatz. Derweil stand eigentlich schon in den Gründungsverträgen der Europäischen Union gleicher Lohn für gleiche Arbeit, unabhängig vom Geschlecht. Das war 1957. Eine neue EU-Richtlinie zur Lohntransparenz soll helfen, diese Lücke nun zu schließen. Zumindest in der Theorie. Woran es gerade in Österreich hakt, das bespreche ich mit der Leiterin unseres Wirtschaftsressorts, Marina Deltschewa. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Das ist der Profil Innenpolitik-Podcast. Mein Name ist Maria Bröchel. Marina, was steht denn jetzt konkret in dieser neuen EU-Richtlinie, die ab 7. Juni eigentlich schon gilt?
Diese neue EU-Richtlinie soll ab dem 7. Juni gelten. Mit Stand heute verhandeln die Sozialpartner noch ein bisschen darüber, inwiefern sie gelten soll. Du hast den dritthöchsten Gender Pay Gap in der EU angesprochen. Unbereinigt verdienen Frauen hierzulande nämlich 17,6% weniger als Männer. Ich sage deswegen unbereinigt, weil da Faktoren wie sehr viel Teilzeitarbeit, die vornehmlich von Frauen verrichtet wird, hineinfließen. Branchenzugehörigkeit, Stichwort Frauenberufe, Männerberufe, die Position im Unternehmen, Unterbrechungen durch Karenzen. Aber wenn man alle diese Faktoren herausrechnet, bleibt immer noch ein bereinigter Gender Pay Gap von fast 12%. Und das sind die Gehaltsunterschiede, die man eben durch diese genannten Faktoren nicht unbedingt erklären kann. Also man muss jetzt nicht sofort von Geschlechterdiskriminierung am Arbeitsmarkt sprechen, aber das sind halt unerklärliche Lücken, die eben diese EU-Richtlinie schließen soll, und zwar in allen EU-Ländern. Und, also wir reden sehr viel von Gender Pay Gap, aber die Richtlinie richtet sich ja grundsätzlich an alle Geschlechter. Da geht es darum, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht abhängig vom Geschlecht oder zurückzuführen auf das Geschlecht Gehaltseinbußen hinnehmen sollten. Wir haben schon für große börsennotierte Unternehmen Berichtspflichten, auch Gehaltstransparenzpflichten. Wir haben auch Frauenquoten in Aufsichtsräten zum Beispiel, auch Frauenquoten für Managementpositionen ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Diese Richtlinie greift aber eine Ebene tiefer. Also sie richtet sich an alle Unternehmen mit 100 Beschäftigten oder mehr. Die müssen oder sollen bald schon Gehaltstransparenzberichte erstellen und veröffentlichen. Das ist der große Gamechanger, das ist dann öffentlich. Man wird dann nicht Individualdaten auf die Homepage stellen. Also Herr Max Mustermann verdient XY und Frau Helga Berger um so viel weniger. Aber auf der eigenen Homepage soll dann gemäß dieser Richtlinie stehen, wie hoch der Gender Pay Gap im Unternehmen ist. Was jetzt natürlich, wenn er besonders hoch ist, nicht sehr imagefördernd ist. Und was auch nochmal neu dazukommt, was bis jetzt nicht der Fall war, Klauseln in Arbeitsverträgen zum Beispiel, wonach man nicht darüber diskutieren soll oder nicht nach außen tragen soll, wie viel man verdient, sind ab dann verboten. Man kann auch aktiv als Angestellter oder Angestellter um eine Auskunft bitten, wie viel ich selbst im Vergleich zum Durchschnitt in meiner Position verdiene. Und sollte es tatsächlich zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommen, dreht diese Richtlinie die Beweislast um. Also bis jetzt war es so, wenn sich eine Frau aufgrund ihres Geschlechts oder weil sie Mutter geworden ist oder aus welchen Gründen auch immer diskriminiert gefühlt hat, oder das Gefühl hatte, sie verdient weniger als der männliche Kollege, nur weil sie eine Frau ist, lag die Beweislast bei ihr. Und jetzt dreht sich die Beweislast um. Also Unternehmen müssen dann tatsächlich nachweisen, dass sie alles Erdenkliche getan haben, um keine Geschlechterdiskriminierung zuzulassen.
Das hört sich ja jetzt alles einmal sehr sinnvoll an. Momentan ist es ja so in Österreich, dass die Sozialpartner verhandeln müssen, um zu schauen, ob sie einen nationalen Gesetzesentwurf zusammenbekommen. Wie schauen denn da gerade die Verhandlungen aus? Was ist denn da gerade los und woran scheitert es denn möglicherweise?
Theoretisch müssen die Sozialpartner nicht einen Gesetzesentwurf vorlegen. Wir haben aber in Österreich die Tradition, dass wir uns in so eruptiven oder in so großen Bereichen oder Einschnitten des Arbeitslebens oder Wirtschaftslebens mal auf die Sozialpartner verlassen. Die diskutieren diese Richtlinie aber schon seit 2 Jahren. Also das ist jetzt nichts Neues. Zum ersten Mal wurde sie EU-weit Thema 2019. 2022 wurde sie vom EU-Rat mal angenommen. Dann passierte das alles das EU-Parlament und der Text, der Gesetzestext dieser Richtlinie, das ist übrigens ein sehr langes Konvolut von über 100 Seiten, liegt seit 2023 vor. Und seitdem hätten die Sozialpartner eigentlich auch einen Gesetzesentwurf erarbeiten sollen und in der Regierung vorlegen sollen, damit das Ganze dann in den regulären Gesetzgebungsprozess kommt, also durchs Parlament und in die Begutachtung und dann im Parlament beschlossen werden kann. Das ist halt nicht passiert. Mit Stand heute sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Vielleicht sind Sie es gerade eben, wenn Sie diesen Podcast hören.
Also zur Transparenz, wir nehmen am Montag auf und Sie hören den Podcast morgen. Also schauen wir, ob Sie so schnell sind.
Genau. Na, am Dienstag sollten Sie sich eigentlich schon ziemlich einig sein, weil ab dann ist Österreich säumig. Und die Arbeitsministerin Corinna Schumann hat auch letzte Woche ganz resolut angekündigt, dass sie zur Not auch einfach einen eigenen Gesetzesentwurf ins Rennen schickt. Mein letzter Wissensstand und auch aus den Gesprächen, die ich im Hintergrund geführt habe, war, dass man sich nicht ganz einig über die Strafen, die für Unternehmen vorgesehen sind, einig ist. Die Richtlinie überlässt es nämlich den Mitgliedsländern, diese Strafen selber auszugestalten. Sie sollen aber, und das sagt der Richtlinientext, angemessen und abschreckend sein. Was jetzt angemessen und abschreckend ist, damit man Frauen und Männern das gleiche Gehalt zahlt, müssen in dem Fall die Sozialpartner erstreiten. Es stehen zum Beispiel Verwaltungsstrafen im Raum und ich glaube, über deren Höhe ist man sich noch nicht einig. Die Wirtschaft hat eine einjährige Amnestie gefordert, was ich so höre aus den Verhandlerkreisen. Darum dreht sich's wohl. Also ich glaube, im Kern dürfte schon sehr viel außer Streit gestellt sein, zum Beispiel, dass es keine Eingriffe in bestehende Kollektivverträge gibt, das ist schon lange klar. Aber wie Unternehmen abzumahnen oder abzustrafen sind, das ist noch so ein Knackpunkt.
Du hast ja schon letztes Jahr im November ein paar Unternehmen angeschaut und wie es momentan bei denen ist mit Bezahlung, mit Lohntransparenz etc. Was hast du denn da rausgefunden?
Ja, mit Blick auf diese neue Richtlinie, die heuer in Kraft treten soll, habe ich mir die 30 größten Unternehmen nach deren Umsatz für 2024, das waren damals die letzten verfügbaren Daten, angeschaut. Vorweg, ich habe kein großes Unternehmen in Österreich gefunden, in dem der Gender Pay Gap zugunsten der Frauen ausfällt, also wo Frauen einfach mehr verdienen im Schnitt als Männer, bereinigt wie unbereinigt. Ich habe kein Unternehmen gefunden, in dem Frauen im Vorstand in der Mehrheit sind. Ganz im Gegenteil, sie waren fast überall in der Minderheit, auch dort, wo es einen traditionell hohen Frauenanteil gibt, Stichwort Handel. Aber was schon auffällig war, vor allem in börsennotierten Unternehmen und in Unternehmen, die einerseits im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte stehen, und andererseits Unternehmen, die jetzt schon an Quoten und an Berichtspflichten gebunden sind, war sowohl der Frauenanteil höher als auch der Gender Pay Gap, der bereinigte, deutlich geringer, als es jetzt vielleicht in vielen anderen Unternehmen der Fall ist. Also diese Quoten wirken. Sie bringen halt natürlich auch Einschnitte und sehr viel Bürokratie für Unternehmen mit sich, die sie jetzt nicht haben wollen. Also einerseits verstehe ich schon die Aufregung in den HR-Abteilungen, die jetzt losgetreten wurde. Jemand aus der Gleichbehandlungsanwaltschaft hat mir letzte Woche erzählt, dass jetzt fast täglich aufgeregte HR-Mitarbeiterinnen anrufen, wie sie das jetzt machen sollen und wie sie diese Richtlinie umsetzen sollen und wann jetzt endlich was dazu kommt. Andererseits dieser schon angesprochene, unrühmliche Stockerlplatz beim Gender Pay Gap ist vielleicht auch nicht im Sinne aller Menschen in Österreich, also der Frauen mit Sicherheit nicht.
Genau, da muss man vielleicht nochmal genauer hinschauen, dass Österreich ja EU-weit eben bereinigt diese ca. 12% hat. EU-weit der Gender Pay Gap sind 11%.
Genau.
Und das einzige Land, hast du ja geschrieben, das noch weniger CEOs und Vorstände hat als Österreich, ist Luxemburg. Allerdings in Luxemburg verdienen sie dafür auch mehr Frauen durchschnittlich als Männer.
Luxemburg ist ein super lustiger Fall. Da ist der Gender Pay Gap zu Ungunsten der Männer. Dort verdienen Männer im Schnitt weniger als Frauen. Aber in Luxemburg gibt es weniger Frauen in Führungspositionen.
Also doch nicht auswandern.
Die Statistik ist ein Hund.
Genau, wenn wir jetzt schon über Luxemburg, die EU, den Vergleich sprechen, wie sieht es denn aus mit der Umsetzung von diesen Richtlinien im EU-weiten oder im internationalen Vergleich?
Ja, fairerweise muss man dazu sagen, diese Richtlinie ist in keinem einzigen EU-Land richtig umgesetzt. Nur die Slowakei und Italien haben ein entsprechendes Gesetz schon verabschiedet. Sie ist auch nicht wahnsinnig beliebt überall. Aber Österreich war bisher eines von 6 Ländern, das noch überhaupt keinen Gesetzesentwurf oder Teilentwurf vorgelegt hat oder irgendeinen Maßnahmenpfad, wie diese Richtlinie zu implementieren ist oder wie die Ziele. Wir dürfen ja nicht das Ziel außer Acht lassen. Die Richtlinie zielt darauf ab, den Gender Pay Gap auf unter 5% zu drücken. Also Frauen und Männer sollen nicht aufgrund ihres Geschlechts weniger als 5% im Vergleich zum anderen Geschlecht verdienen. Ich sage bewusst Geschlecht, weil sich die Richtlinie an beide richtet. Ein Fall finde ich besonders lustig, das ist Schweden. Die haben gesagt, sie machen sich diese Mühe erst überhaupt nicht und sie bürden diese Bürokratie ihren Unternehmen auf gar keinen Fall auf, weil sie haben so einen geringen Gender Pay Gap, ich glaube sogar unter diesen 5%, dass der Aufwand überhaupt nicht dafür steht, jetzt die Unternehmen mit noch mehr Bürokratie zu belasten, dafür, dass der Effekt in Schweden gleich null sein wird. Jetzt ist das in Österreich, auch wenn wir den bereinigten Gender Pay Gap hernehmen, kein so gutes Verkaufsargument. Also sollte sich der Gesetzgeber nicht bald auf einen Entwurf einigen, wird die EU-Kommission zumindest dieses Argument in Österreich wohl eher nicht gelten lassen.
Und wir haben ja schon ein Vertragsverletzungsverfahren, weil wir diese Women on Board-Richtlinie nicht umgesetzt haben, 2024.
Ja, genau. Seit etwas mehr als einem Jahr gelten Geschlechterquoten in Führungspositionen in Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Da ist Österreich auch säumig. Also das kostet dann auch die Allgemeinheit in dem Fall aus dem Budget, das sich aus Steuergeld speist, die eine oder andere Million. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Arbeitsministerin gerade so viel Druck gemacht hat, sich auf einen Gesetzesentwurf zu einigen. Wir sind jetzt schon im EU-Konsolidierungsverfahren. Wir müssen ganz, ganz, ganz viel Geld sparen. Der Fiskalratschef hat neulich zu den Budgetverhandlungen gesagt, jede Million zählt. Wir können es uns einfach nicht leisten, für Säumigkeiten Millionen zu überweisen, dafür, dass wir unsere Hausaufgaben nicht erledigt haben. Du hast es selbst schon erwähnt, der Grundsatz Frauen und Männern, also Menschen, ganz unabhängig von ihrem Geschlecht zu entlohnen, gilt seit 1957. In Österreich wurde das immerhin 1979 im Gleichheitsgrundsatz festgeschrieben. Also theoretisch dürfte es diesen Gap ja gar nicht geben.
Du hast ja auch mit betroffenen Frauen gesprochen, die dir erzählt haben, wie das so ist, wenn man zum Beispiel aus der Karenz zurückkommt und zum Beispiel so Dinge gesagt haben, wie das Gesicht deines Arbeitgebers zeigt sich erst, wenn du aus der Karenz zurückkommst. Was haben die dir denn so geschildert? Was waren das für Fälle?
Ja, das war im Vorjahr die Recherche mit Blick auf die Transparenzrichtlinie. Mein Eindruck war, dass der Gender Pay Gap viel mehr ein Motherhood Pay Gap ist. Also ganz viele Frauen haben nach der Karenz berichtet, dass ihre Stelle plötzlich weg war, ihre Führungsposition doch bitte lieber von der Karenzvertretung weitergeführt werden sollte, weil die ja halt flexibler ist. Das sind auch die Erfahrungen der Gleichbehandlungsanwaltschaft, dass Frauen, und da ist der Unterschied zu Männern, sobald sie Mütter werden, plötzlich mit allerlei Hürden am Arbeitsplatz konfrontiert sind. Und jetzt ist es zwar gesetzlich verboten, dass man in der Karenz das Gehalt reduziert, also man muss den Frauen eine gleichwertige Position nach der Karenz anbieten. In der Praxis ist das dann aber so, also wenn man keine Führungsposition hat, hat man natürlich auch nicht die Boni der Führungsposition, dann hat man auch nicht die Gehaltssprünge der Führungsposition und spätestens in der Pension merkt man das mit einigen hundert Euro am Konto im Monat.
Diese Frauen, die sich bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft dann melden und auch mit dir gesprochen haben zum Beispiel, das waren ja schon Frauen mit einem Gewissen, die sich wehren können, die gewisse Positionen hatten. Was ist denn mit den Frauen, mit den Personen im Pflegebereich oder mit den Personen im Einzelhandel? Die werden ja genauso die gleichen Problemstellungen haben. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die besser zu unterstützen?
Das muss man jetzt ein bisschen differenziert sehen. Ja, das stimmt. Die Frauen, die sich gegen eine unfaire Bezahlung wehren, sind in der Regel die, die ein Studium abgeschlossen haben, die ein Selbstbewusstsein haben, die wissen, was sie wert sind und was sie leisten und die sich damit auch nicht zufrieden geben. Und die sich solche Rechtsstreitigkeiten auch leisten können, weil sie wissen, wenn es der Arbeitgeber nicht ist, innerhalb von 2-3 Monaten haben sie woanders auch einen Job und der ist auch okay. Trotzdem sind das aber auch oft die Frauen, die noch immer aufgrund ihrer Position von mehr Männern umgeben sind. Der Bereich, den du angesprochen hast, die Pflege, der Handel, das sind klassisch weibliche Berufe. Da fallen jetzt auch die Gender Pay Gaps innerhalb der Belegschaft für die gleiche Position gar nicht so sehr ins Gewicht. Das sind aber, und darauf zielt die Richtlinie eben nicht ab, das sind jene Branchen, in denen besonders viele Frauen arbeiten und die im Vergleich zu Metallarbeitern, Bauarbeitern einfach geringere Löhne verdienen. Das sind dann andere strukturelle Probleme, also welchen Wert wir weiblich dominierter Arbeit in unsere Gesellschaft geben und welchen Wert wir männlich dominierter Arbeit in der Gesellschaft geben. Aber dieses Problem wird die Richtlinie nicht lösen. Da geht es nur mal darum, wie viel verdiene ich im Durchschnitt und in welchem Unternehmen ist der Gender Pay Gap wie hoch?
Gut, das heißt, die Richtlinie geht jetzt mal auf gleicher Lohn für gleiche Arbeit und die vielen weiteren Problemstellungen, die wir haben, warum Frauen weniger verdienen, müssen dann andere strukturelle Maßnahmen lösen.
Die Geschichte hat gezeigt, dass mit einer Richtlinie solche Probleme nicht aus der Welt sind. Also es wird sicher noch was anderes übrig bleiben.
Gut, hoffen wir, dass wir nicht weitere 50 Jahre brauchen oder 70, bis es umgesetzt ist. Aber danke dir für deine Einschätzungen. Ich nehme an, du wirst auch weiterhin dranbleiben und uns am Stand halten.
Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören.
Ja, danke Ihnen fürs Zuhören. Das war der Profil Innenpolitik Podcast, aber es gibt bald noch mehr von uns zu hören, denn wir starten am Donnerstag mit einer neuen Staffel unseres Investigativ-Podcasts Nicht zu fassen und es wird darum gehen um das größte Medienhaus in Österreich, den ORF. Was ist dort los? Wir gehen dem auf den Grund. Bleiben Sie dran, hören Sie zu.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.